Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen, das ist die 35. Folge des ImproLife Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe und bei mir zu Gast sind wieder Ella Amann und Roland Trescher. Und wir zeichnen eine neue Folge zum Lern- und Entwicklungsfeld Kommunikation auf. Und der siebte Leitsatz zu in diesem Feld, den ihr formuliert habt, lautet: Fehler machen und aus Fehlern lernen. Ja, auch eine der Grundregeln des Impro-Theaters, ähnlich wie das Angebote machen und Angebote annehmen. Ich finde tatsächlich auch die schwierigste. Warum?
Naja, zum einen, weil wir halt im Rahmen unserer Sozialisation antrainiert bekommen, keine Fehler zu machen. Alles richtig zu machen in der Schule. Wir bekommen Fehler rot angekreuzt, wenn es Rechtschreibfehler sind. Wir werden korrigiert, wenn wir Fehler machen etc., weil scheinbar keine Fehler zu machen einfach ein erstrebenswerter Zustand ist. Und im Impro-Theater kommt es daher und sagt, traut euch Fehler zu machen. Das völlige Gegenteil. Und das ist natürlich schon, das fand ich ziemlich revolutionär, als ich mit Impro begonnen habe, nämlich das Unperfekte in den Mittelpunkt zu stellen in einer Gesellschaft, die möglichst perfekt sein wollte.
Das war vor 25 Jahren schon ein Knaller.
Ja.
Muss man so sagen.
Ja, ne? War ein Knaller. Ja.
Also ich vor meinem ersten Staatsexamen mit der These, das war schon ein Risiko.
Ich habe da auch, wie ihr wahrscheinlich, auch viel drüber nachgedacht, über diese Thematik, ne, Schule, Rotstift, warum Fehler so angekreidet werden. Der Sinn dahinter war ja ursprünglich mal gerade, ne, bei der Rechtschreibung, ein für alle verbindliches System zu schaffen, genau, ja. Mit dem wir uns verständigen können. Ne? Also die Intention dahinter war ja gut, aber es ist hat so strange Blüten angenommen bis dahin, dass ja, dass Menschen sich einfach nicht mehr wohlfühlen, weil sie eben an Perfektionismus gemessen werden in jeder Hinsicht irgendwie. Ich will jetzt nicht die Feminismusgeige spielen, aber ich glaube schon, dass Frauen da noch mehr Druck haben, perfekte Mutter sein. Arbeiten, am besten nicht Teilzeit, sondern Vollzeit. Gut aussehen, ins Fitnessstudio rennen, einen Mann haben und vielleicht noch ein Hobby.
Das trifft für Männer genauso zu. Nein, andere Diskussion, aber du hast natürlich vollkommen recht. Letztendlich werden Vorgaben, Folien geschaffen, die man da zu erfüllen hat. Ich habe immer das Gefühl, es geht wirklich darum, die Menschen gleichzuschalten. Ja, man bestimmte Verhaltensregeln einzuhalten, was im Rahmen einer.
Aber warum? Bei einer Rechtschreibung macht es noch Sinn, aber warum in so einem Lebenskontext? Das ist die Antwort, die Frage, auf die ich für mich noch keine Antwort gefunden
habe. Meines Erachtens geht es um Berechenbarkeit, ja, das Verhalten berechenbarer zu machen etc., damit keiner über die Stränge schlägt. Ja, damit
womit wir wieder beim Thema aus der vorigen Folge wären, das Unvorhergesehene einzuladen.
Und da würde ich echt sagen, Claudia, die Warum-Frage an der Stelle ist schön, aber ich finde, hilft uns da auch nicht mehr so richtig
das
weiter.
Das war ein Fehler.
Das war jetzt völlig daneben. Da, ich würde eher so
zum Glück gar nicht das rausschneiden.
So zukunftsorientiert fragen, wozu brauchen wir es heute noch in dem Maß, in dem wir es gerade noch praktizieren?
Was?
Fehler Perfektion, Fehler Freiheit oder wozu bräuchten wir heute mehr Fehler oder eine Fehleroffenheit bei den Aufgaben, die uns heute quasi auf dem Tablett serviert werden?
Die Frage finde ich viel spannender.
Hast du gehört? Guck mal, Roland findet die auch spannender, Claudia.
Scheiße. Ja, ich habe es ja begriffen, weil ich keinen Penis habe.
Deine Wozu-Frage war für mich auch fast eine Warum-Frage. Für mich ist die spannende Frage, was nutzt es uns heute? Ich bin ja mal zukunftsorientiert. Was nutzt uns heute wirklich, mit die Fehlerkultur zu hinterfragen? Was bringt es uns? Es bringt uns, und das ist für mich das Spannende, einfach mehr Freiheiten zu haben, mehr Perspektiv wieder zu haben, Grenzen zu überschreiten. Thema Innovation. Wir haben mit Diversity zu tun, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Orientierungen und all das, damit einfacher umzugehen und loszukommen von diesem, es muss so oder so oder so oder so sein. Ja? Das macht uns einfach beweglicher, flexibler, offener.
Nee, und da steckt auch noch was Mechanisches dahinter, finde ich. In dem Moment, wo ich keine Fehler mache, kann ich auch aus Fehlern nicht lernen. Und dann komme ich auch nicht in neue Dimensionen. Nicht? Also kann ich mich auch nicht wirklich weiterentwickeln. Mhm. Und wir haben ja gerade mit dem großen Thema Fehlerkultur, das ist ja, glaube ich, eine der größten Wortblasen, die man heute so im Internet überall finden kann. Also jeder, der mit Agilität zu tun hat und es gibt auch eine tolle Konferenz überhaupt zu dem Thema. Ne? Ich finde, alle müssten zu diesen Konferenzen gehen, die es da gibt. Das ist eine große Wortblase, die eigentlich keiner so richtig füllen kann. Weil das sagt zwar jetzt jeder offiziell, ja, wir brauchen eine Fehlerkultur. Und das habe ich ja täglich im Unternehmen, wenn ich dort arbeite. Wie sieht es denn bei euch mit der Fehlerkultur aus? Ja, offiziell haben wir die jetzt schon. Ne? Aber was heißt das jetzt in der Praxis? Und was heißt das, diesen Mut auch dann zu haben, Fehler zu machen und dann aber auch noch gemeinschaftlich diesen Prozess zu sagen, ich melde an, da gibt es einen Fehler, da gibt es eine Schwierigkeit. Das ganze Team oder die Führungskraft bleibt auch noch offen und sagt, ah, interessant, erzähl mal, was ist denn da passiert? Was lief denn da nicht richtig gut? Und dann dritte Phase, ah, interessant, dann gucken wir doch mal, was können wir aus dem Fehler lernen und was machen wir jetzt anders, besser, neuer und so weiter. Viertens, alle fühlen sich damit wohl und alle belohnen sich auch noch dafür, dass dieser Fehler aufgedeckt, gefunden und unmittelbar erledigt wurde. Achtsamkeitskriterien, ne? Sind wir wieder bei Wake and Sutcliffe. Hm. Wir müssen einfach gucken, dass wir das, was wir so schön heute alle theoretisch aus den Büchern wissen und von der Forschung her wissen, ohne Fehlerkultur werden wir keine echte Innovation betreiben und im Sinne der Resilienz auch keine Sicherheit hinkriegen. Hm. Weil wir brauchen es einfach, damit wir mit Krisen umgehen können. Wir brauchen einen schnelleren Rückkopplungsprozess, wir brauchen eine schnellere Rückmeldung darüber, da haben wir gerade was falsch gemacht und nicht im Sinne von Aburteilung.
Ich stelle auch immer wieder fest in meinem Leben, so dass so abgedroschen es klingt, aber ich dennoch, so unangenehm die Fehler sind, ich aus denen am meisten lerne, auch wenn die echt wehtun und schmerzhaft sein können. So, aber es ist irgendwie das nachhaltigste Lernen. Insofern, dieses Fehler sind Geschenke, geht mir so im Kopf rum als Satz, hat zwei Dimensionen. Einerseits das, was ich lerne und andererseits auch im Impro, wir haben etwas, was wir uns nicht hätten ausdenken können, was durch einen Fehler geschehen ist.
Was ist denn ein Fehler überhaupt?
Das ist eine gute Frage, vielleicht sollten wir das erstmal definieren. Mhm. Ne? Also ich glaube, bei der Rechtschreibung ist es relativ einfach, da gibt es ein Regelwerk, das steht in einem Buch, im Duden in Deutschland und was davon abweicht, ist ein Fehler.
Voraussetzung ist, dass ich das Regelwerk als Maßstab anerkenne.
Genau, und das Spannende ist, dass die meisten Fehler erst im Nachhinein als Fehler dokumentiert, erkannt oder bewertet werden. Ja? Dass wir im Vorhinein meistens überhaupt keine Übereinstimmung darüber haben, ist es ein Fehler oder nicht. Sondern im Nachhinein, wenn es bewertet, beurteilt wird und wenn wir dann im Anschluss Verantwortung für ein bestimmtes Handeln übernehmen müssen, dann wird plötzlich daraus ein Fehler, dann wird plötzlich nachdefiniert und dann wird behauptet, naja, das war ja auch falsch, was der Herr Müller da gemacht hat.
Aber gut, ein Fehler kann man ja auch, ein sehr einfaches Beispiel, du bekommst eine Aufgabe, die sehr klar definiert ist und erledigst sie nicht so. Also du sagst mir, überweis doch mal bitte 19,99 Euro an den Schreibwarenladen und ich überweise aber nur 17,99 Euro, weil ich irgendwie auf die falsche Taste komme. Fehler.
Genau. Ja, und jetzt kann man doch sagen, das ist ein Kündigungsgrund wegen Unzuverlässigkeit. Oder es ist interessant mal zu gucken, was hat dich da gerade abgelenkt, dass du die Taste nicht gefunden hast. Und dann zu fragen, wie können wir es so einrichten, dass diese Unaufmerksamkeit vielleicht, die dazu geführt hat, gar nicht mehr vorkommt. Und dann müssen wir da gucken, wie relevant ist denn das jetzt? Mhm. Was für Konsequenzen hat denn das auch? Und was kannst du jetzt wiederum vor allen Dingen aus diesem Fehler lernen? Und dann wirst du deinen eigenen Schluss daraus ziehen. Also ich kann ja für dich nicht aus diesem Fehler lernen. Ich kann in der Kommunikation nur anregen, dass wir vielleicht, oder ich könnte dir Fragen stellen in der Kommunikation, die dir helfen herauszufinden, was war der Grund dafür, dass der Finger einfach auf der falschen Taste gelandet ist. Mhm.
Ich meine, das Spannende ist natürlich, das ist ein schönes, einfaches Beispiel, wo man denkt, okay, da geht es doch nicht um eine hohe Relevanz. Es gibt natürlich Fehler, die viel drastische Konsequenzen haben. Ja? Aber interessant finde ich immer den Gedanken, das steckt bei der Überweisung ja auch schon dahinter, was ist denn sozusagen, mit welcher Intention entsteht das? Und in der Regel passieren ja Fehler nicht mit der Intention, etwas falsch zu machen.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Moment, zu sagen, es ist nichts, ist, was intendiert ist, sondern was irgendwie so passiert, aus welchen Gründen
Dinge auch passieren. Immer. Wir sind nicht perfekt, ja. Und das Leben birgt Risiken und ohne Risiken natürlich, Risiken beinhalten auch Fehler, logisch, ja. Und von daher gibt es in diesem Leben ein Restrisiko, schlichtweg. Ich meine, das ist ja gerade relevant, wenn man sich diese ganzen Geschichten anguckt, jetzt, wenn Bahnunglücke passieren, weil Mitarbeiter etwas ein Fehler begehen, ja. Und das finde ich ganz spannend, diese Geschichte mit der Bahn hier in Bad Aibling vor ein, zwei Jahren, da zu forschen, was ist denn dem Mitarbeiter passiert? Warum, ne? Warum, welcher Umstand hat er dazu geführt, dass er eben nicht die Aufmerksamkeit hatte, die er gebraucht hätte, um diesen Unfall zu vermeiden, ja? Um dann zu später zu gucken. Die Konsequenzen sind natürlich fatal, da geht es nicht zu beschönigen, ja. Aber dennoch, ist ein wichtiges Lernen daraus und das machen ja Unternehmen dann auch zum größten Teil. Ja. Also es gibt ja große Beispiele für große Unternehmen, ob das jetzt Thema Korruption oder Abgasskandale ist. Viele versuchen da wirklich ernsthaft daraus zu lernen. Ne?
Und dann ist ja auch immer die Frage, also was ich im Moment immer so schwierig finde, ist, du kannst ja vorher nicht wissen, wer wird nachher darüber urteilen, ob dein Handeln fehlerhaft war oder nicht. Ne? Also wenn wir uns diese Geschichte mit dem Hudson River einfach nochmal angucken, in dem Moment,
wo der Pilot gelandet
ja,
ist.
Hat sich, glaube ich, jeder darüber gefreut, dass er sich von der Routine ja. zu einem eigenen Bild beschlossen, also sprich eine eigene Entscheidung getroffen hat. Aber dann die Versicherungen, die dann im Anschluss versuchen, die Verantwortung von A nach B zu schieben, die machen dann oder wollen beweisen, dass das Verhalten ein fehlerhaftes war und so weiter. Und das ist halt ja sicherlich auch einer der Gründe, warum ich heute nicht mehr als Juristin arbeite, weil diese Diskussionen für mich einfach ein Stück weit Sinn machen, ja, aber auch ein Stück weit an den echten Aufgaben, die wir gerade gesellschaftlich haben, ein Stück weit vorbeilaufen und dann auch in so eine falsche Sicherheit führen. Und bei den Mitarbeitern ist halt für mich das Tragische, was ich dort immer wieder erlebe im Training, dass sich keiner traut, Schwächen, Fehler und die Dinge, die da nicht gut laufen, einfach offiziell zu machen. Hm. Weil diese Angst vor Konsequenzen, weil es die Fehlerkultur nicht gibt, die das trägt. Und du hast vorhin so schön gesagt, Claudia, dass das immer schmerzhaft sein muss. Wir merken ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, Roland, da bist du jetzt natürlich auch nochmal gefragt, wenn ich von wir spreche, mit einer echten Fehlerkultur, in meiner Erfahrung der letzten 20, 25 Jahre, erlebe ich Fehler nicht als schmerzhaft, sondern eher als einen kreativen, oft interessanten, lebendigen Prozess. Also ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, es gibt sicherlich so ein paar Momente in meinem Leben, wo auch mal Dinge passiert sind, wo ich im Nachhinein sagen kann, ja, das war ein schmerzhafter Fehler, aber meistens verbinde ich aus Fehlern zu lernen eigentlich mit sehr viel positiven Gefühlen auch.
Fehler zu machen ist für mich eine kleine Heldenreise, ne? Mhm. Also ein kleines Abenteuer. Das ist manchmal, es ist Irritation in jedem Fall. Es mag vielleicht sogar auch eine Krise sein. Aber es ist ein wichtiger Teil der Entwicklung. Es ist auch ein kleiner Change-Prozess wiederum, ne? Mhm. Schmerzhaft finde ich auch zu hart, weil Schmerz heißt immer, ich möchte ihn vermeiden, außer ich mag ihn, ich suche ihn. Gibt es ja auch. Aber, da geht schon los. Also wie weit bewerte ich denn den Fehler als extrem negativ? Und in Impro, jetzt wieder aus dieser Impro-Welt argumentierend, die Metapher Impro, benutze ich den Begriff gar nicht mehr. Mhm. Da gibt es vielleicht Missverständnisse, es gibt vielleicht eine mutige Entscheidung.
Angebote,
richtig. Aber aus diesen vermeintlichen Fehlern entstehen die besten Szenen natürlich. Mhm, ja.
Absolut.
Und manchmal entstehen durch solche Angebote einfach sehen, die halt nicht weiterlaufen oder die, ja, die vielleicht nicht so optimal laufen, aber es hat halt nicht die Konsequenz, die man immer zuschreibt. Mhm. Also das ist die Fehlervermeidung nicht wert. Ich glaube, dass der Benefit, der Mehrwert einer positiven Fehlerkultur größer ist als das wirkliche Risiko. Mhm. Ne?
Ich glaube, ich habe 1983, ich kann das relativ genau im Datum sogar verorten, in meinem bis daher gehenden Leben zum ersten Mal eigentlich bewusst erlebt, dass ich einen Menschen getroffen habe, der mit einer Fehlerkultur Bildung erschaffen hat. Und zwar war das damals ein Schuldirektor, der hat bei uns in der Klasse Vertretung gemacht, der, glaube ich, inzwischen schon verstorben, Herr Schneider. Und der kam in die Schulklasse und der hat mit uns so eine offene Stunde gemacht, also so ohne so ein Thema. Und da ist es zweimal passiert, dass sich ein Kind versprochen hat und ein Wort nicht richtig ausgesprochen hat und dadurch quasi ein neues Wort kreiert hat. Und der hat beide Male sich sofort dieses neue Wort notiert und hat dann dafür gesorgt, dass dem Kind eine gute Note eingetragen wurde. Und Das ist diese Innovation und das ist diese Weisheit. Also, und ich hatte nicht viele von diesen Momenten in meinem Schulleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat mich bis heute geprägt, dass das einzige Mal war, dass ich für etwas, was ich falsch, vermeintlich falsch mache, belohnt werde, weil es einen Innovationsprozess möglich macht.
falsch, richtig und falsch ist ja auch ein Machtinstrument. Ne? Mhm. Also da sind wir jetzt beim Thema Bildung im Bildungsbereich. Ein Wissensvorsprung heißt ja, und das heißt ja, ich habe einen Wissensvorsprung, ich habe eine Macht, einen Status, und wenn jetzt jemand kommt, der Fehler macht, dann ist er unterhalb meines Status. Ein Schüler, der vielleicht schlauer, cleverer ist als ich als Experte, gefährdet ja meinen Status. Und da, ne? Also im alten Bild. Mhm. Und da sind wir, ne? Und das ist so im Bereich Bildung auch ganz wichtig. Wie gehe ich denn damit um? Möchte ich die Leute, meine Mitarbeiter, auf meine Augenhöhe bringen? Möchte ich sie entwickeln? Ja? Oder möchte ich sie klein halten? Und in dem ganzen Kontext finde ich diese Diskussion einfach obsolet, ja, weil Fehler heißt, habe ich gesagt, da durchbricht jemand eine Norm, die ich mir nicht getraut habe oder nicht getraut trauen durfte, zu denken oder zu tun.
Ja, und in der Resilienzförderung können wir nicht ohne Fehlerkultur leben. Ja? Also ich kann nicht jemanden durch seine Krisen hindurch in neue Entwicklungsprozesse hinein begleiten, wenn er nicht dann auch lernt, eine hohe Fehlertoleranz zu entwickeln. Und dazu kommen wir dann gleich auch nochmal im nächsten Kapitel. Aber ich denke mir, egal in welchen Bereich wir heute gucken, ob wir vom Design Thinking bis wohin auch immer wir gerade gucken, was gerade getan wird, wenn wir nicht eine gute gelebte Fehlerkultur haben, die sich jetzt wirklich grundlegend verändert, dann werden wir auch diese Prozesse nicht miteinander gut gestalten können. Und lernen können wir das halt beim Impro.
Ja.
Ja.
Genau.
Ne?
Ja.
Ja.
Ja. Alles richtig gemacht.
Ja. Schön. Oder auch nichts falsch. Ne?
Super. Ja, das war die 35. Folge des ImproLive-Podcasts. Nächste Woche die 8. und damit letzte Folge zum Lern- und Entwicklungsfeld Kommunikation. Das knüpft quasi nahtlos an dieses Thema an. Wir werden da nämlich über die Lust am Scheitern sprechen. Bis dahin sagen wir Tschüss. Mein Name ist Claudia Hoppe und bei mir saßen Ella Ammann und Roland Trescher.
Tschüss.
Ciao.
Mehr Infos über die ImproLive-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.